Ja, ich begrüße euch beide in unserer heutigen Videoaufzeichnung und vielleicht mögt ihr euch erstmal kurz vorstellen.
Ja, mein Name ist Johanna Elfering. Ich bin Masterstudentin in dem Master Forschung und Innovation in der sozialen Arbeit. Und jetzt im vierten Semester.
Ja, genau. Ich bin Katharina Hutter, bin auch Masterstudierende an der Kapsel im Master Forschung und Innovation, auch im vierten Semester.
Ja, jetzt seid ihr ja schon relativ fortgeschritten im Studium und im Rahmen des Masterstudiums musstet ihr ja auch ein Forschungsprojekt machen. Und bevor wir uns gleich dazu eure Präsentation angucken, vielleicht mögt ihr einmal kurz sagen, was war denn grob der Inhalt und worum ging es denn? Also für was habt ihr euch entschieden?
Wir hatten damals drei Optionen zur Wahlmöglichkeit sozusagen offen, was thematisch angeht, und hatten dann natürlich dann auch noch mal ein bisschen Spielraum, wie das konkret ausgestaltet wird, dieses Forschungsprojekt. Und unser Projekt war jetzt eben Innovation und Empirie quasi, das war so der Titel damals. Und wir haben das Thema dann nochmal eingegrenzt auf Innovationen in Organisationen der sozialen Arbeit mit der Idee, Ansatzpunkte zu schaffen, wie man Innovationen denn managen kann sozusagen und steuern kann. Mit dem Ziel, in Organisationen die soziale Dienstleistungen zu verbessern und auch an die Bedarfe entsprechend anzupassen.
Okay, dann vielen Dank für die kurze Zusammenfassung. Dann schauen wir uns doch jetzt erstmal eure Präsentation an.
Im Rahmen dieser Präsentation würden wir gerne das Forschungsprojekt Innovationen in Organisationen der sozialen Arbeit vorstellen. Das heißt, wir wollen darauf eingehen, auf welcher Ausgangslage wir das Forschungsprojekt aufgebaut haben, welche Entscheidungen wir getroffen haben im Vorgehen und auch im Fokus, den das Forschungsprojekt gewählt hat. Das Projekt hat stattgefunden unter der Leitung von Herrn Professor Wildfeuer sowie Herrn Professor Köhler und ist gestartet im letzten Jahr. Dabei sind neben Katharina Hutter und mir, Johanna Elfering, drei weitere Mitglieder im Forschungsteam, und zwar Laura Ufer, Janka Renz und Christoph Beinecke, alles Masterstudierende im Master Forschung und Innovation in der sozialen Arbeit an der Abteilung Köln. Zur Ausgangslage des Forschungsprojektes. An die soziale Arbeit wird zunehmend die Anforderung gestellt, innovativ zu sein. Das ist auch nicht nur im Kontext der sozialen Arbeit zu finden, sondern eigentlich auch in anderen gesellschaftlichen Funktionssystemen so zu finden, dass es darum geht, zunehmend innovativ zu sein, um eben eine Verbesserung zu bewirken im Kontext der sozialen Arbeit, beispielsweise durch innovative Konzepte die Bedarfe der Zielgruppen besser zu adressieren. Und somit findet sich auch der Innovationsbegriff zunehmend in Kontexten sozialer Arbeit und die Anwendung dieses Innovationsbegriffs in diesen Kontexten, beispielsweise in Förderanträgen, wo auf die Innovativität des geplanten Projektes beispielsweise Bezug genommen wird. Ursprünglich stammt der Begriff aus den Bereichen der Technik und der Wirtschaft, und dort wurde er auch wesentlich geprägt. Also das Innovationsverständnis und die Definition, was eine Innovation ist, stammt wesentlich aus diesen Bereichen und meint eben nicht allein eine Erfindung, also eine neue Idee, sondern meint, zu einer Innovation braucht es eben auch die anschließende Durchsetzung dieser Idee. Also mit Blick auf die Glühbirne von Edison war nicht die Innovation an sich die Glühbirne, sondern sie wurde zur Innovation dadurch, dass das elektrische Licht und die Versorgung großer Teile Manhattans durch elektrisches Licht erst dadurch ermöglicht wurde, dass die neu erfundene Glühbirne länger haltbar war, auch eine bessere Lichtausbeute hatte und das unter geringeren Energieaufwand, so dass sie sich dann auch erst durchsetzen konnte. Also vorher gab es genauso andere Glühbirnen bereits, die entwickelt wurden, aber zur Innovation wurde es eben erst, nachdem sich diese neue Idee durchgesetzt hat und damit dann auch verbreitet wurde und mehr und mehr Haushalte in Manhattan mit diesen Glühbirnen ausgestattet werden konnten und dadurch eben die Veränderung des Lichts und des Wohnens auch bewirkt hat. Mit Blick auf die soziale Arbeit wird dieser Begriff aus diesen Bereichen jetzt übertragen. Allerdings zeigt sich dann da schnell auch, dass er da an Grenzen stößt und die Übertragbarkeit nur bedingt erfolgen kann, da natürlich die Konzepte und die wissenschaftstheoretischen Auseinandersetzungen, ebenso die empirischen Auseinandersetzungen und die Forschung aus den Bereichen der Technik und Wirtschaft nicht eins zu eins zu übertragen sind in die soziale Arbeit, weil die Logiken und die Struktur beispielsweise des erwerbswirtschaftlichen Marktes anders funktioniert als die des sozialwirtschaftlichen Marktes. Also beispielsweise sind Innovationen in der Technik zielen durchaus auch darauf ab, dass Unternehmen dann eine Gewinnmaximierung ermöglichen können, indem sie neue Produkte und verbesserte Produkte an den Markt bringen und damit ihren Gewinn maximieren können. Das funktioniert im sozialen Markt, bezogen auf den sozialen Markt eben nicht. Und es zeigt sich bei der Literaturrecherche, die wir im Vorfeld gemacht haben, zeigt sich, dass es bereits manche Forschung gibt, allerdings auch noch große Lücken, gerade mit Blick auf Forschung und Innovationsprozesse in Organisationen der sozialen Arbeit, die eben bestimmte Logiken des sozialen Marktes auch berücksichtigen. Von daher hat sich gezeigt, dass Innovationsforschung in sozialer Arbeit erforderlich ist und wir da an dieser Stelle eben ansetzen wollten mit unserem Forschungsprojekt, um eben mehr darüber herauszufinden, wie Innovationsprozesse ablaufen. Dazu mussten wir eben verschiedene Eingrenzungen vornehmen, zum einen mit Blick auf die Ebene, also auf welcher Ebene möchten wir uns Innovationen anschauen, und das sollte eben auf Ebene der Praxis sozialer Arbeit passieren, das heißt nicht auf Disziplin oder beispielsweise Professionsebene, sondern eben auf Ebene der Praxis, weil aus unserer Sicht das eine besondere Relevanz hat. Und da insbesondere auf Ebene der Organisationen der sozialen Arbeit, eben als Ort der Praxis sozialer Arbeit. In der Regel findet soziale Arbeit eben in Organisationen statt. Daher wollten wir insbesondere auf Organisationen schauen und da dann auf Innovationsprozesse insbesondere, also nicht auf Innovationstreiber oder andere Dinge, sondern unser Fokus sollte eben auf den Innovationsprozess sein, weil es bisher eben kein Prozessmodell gibt bezogen auf die Praxis sozialer Arbeit, sondern es gibt Innovationsprozesse aus anderen Kontexten und wir wollten schauen, inwiefern lässt sich das da übertragen, diese Prozessmodelle, und wo braucht es auch Anpassungen an die Besonderheiten, die eben in der Praxis der sozialen Arbeit und spezifisch in Organisationen der sozialen Arbeit vorherrschen. In diesem Kontext ist eben das Ziel zu verstehen, auch also die Entwicklung und dann aber auch die empirische Überprüfung eines Innovationsprozessmodells, was eben diese Besonderheiten berücksichtigt. Unsere Forschungsfrage zielte somit darauf ab, wie sich Bedingungen und Verläufe von Innovationsprozessen in Organisationen der sozialen Arbeit beschreiben lassen. Also es ist eine deskriptive Forschungsfrage, die sich damit befasst, eben typische Merkmale und Verläufe von Innovationsprozessen in diesem Kontext zu erfassen, relevante Einflussfaktoren mit einzubeziehen und das dann in einem theoretischen Modell darzustellen, das dann im folgenden Schritt empirisch überprüft werden soll. Mit Blick auf unser Ziel, ein Prozessmodell zu entwickeln für Innovationen in Organisationen der sozialen Arbeit, wurden wir vor verschiedene Herausforderungen gestellt. Zum einen gibt es eben eine Unschärfe und auch eine Diversität von Innovationsbegriffen und Konzepten aus verschiedenen disziplinären Kontexten eben auch. die wir erstmal sichten mussten und eingrenzen mussten, auf welche wir Bezug nehmen können sinnvollerweise und wie wir diese dann nutzen können. Und da haben wir uns im Wesentlichen auf zwei Ansätze beschränkt und Zugänge. Zum einen auf den Zugang von Schumpeter als einen ökonomischen Zugang und zum anderen einen sozialarbeitswissenschaftlichen Zugang von Papan Blaser, die eben eine Definition für Innovationen in der sozialen Arbeit entwickelt hat 2011. Auch da werden wir gleich noch mal ein bisschen mehr zu sagen. Die weitere Herausforderung für uns hat sich dadurch ergeben, dass Innovationen erst retrospektiv als solche bewertet werden können, wie das Beispiel der Glühbirne eben gezeigt hat. Kann erst dann von einer Innovation gesprochen werden, wenn diese sich tatsächlich, die Erfindung sich tatsächlich dann auch durchgesetzt und verbreitet hat. Das war eben gerade schwierig bei der Auswahl der zu befragenden Organisationen, beziehungsweise da die Frage, wie gehen wir damit um, bei der empirischen Überprüfung. Weitere Besonderheit eben von Innovationen und Innovationsprozessen im Besonderen ist eben, dass diese nur bedingt steuerbar sind und eben auch nicht voraussagbar sind, weil es eben verschiedenste Faktoren gibt, die Einfluss nehmen. Und das war eben auch eine Fragestellung, wie wir dennoch ein idealtypisches Prozessmodell entwickeln können, auch mit der Idee, Innovationen steuerbarer zu machen, eben weil es auch als Anforderung an die soziale Arbeit gestellt ist. Eine weitere Herausforderung war dann die Entwicklung eines Messinstrumentes, also wie misst man eigentlich Prozesse, wie kann man Prozesse beschreiben, die natürlich alle sehr individuell ablaufen und wie kann man aber da Kennzahlen und auch Bewertungsmaßstäbe finden, um diese Prozesse tatsächlich auch ersichtlich zu machen, quantitativ. Genau, von daher da den Fragebogen zu erstellen, war eben eine Herausforderung. Und für uns nochmal im Besonderen die Herausforderung, sozialarbeitswissenschaftliche und ökonomische Zugänge zu verbinden. Wir sind alle Studierende der sozialen Arbeit und somit waren ökonomische Theorien und Konzepte und auch Zugänge für uns erstmal ein bisschen ferner als die sozialarbeitswissenschaftlichen Zugänge und dennoch wollten wir eben im Rahmen dieses Forschungsprojektes beides verbinden, eben weil Organisationen auch Teil der Sozialwirtschaft sind und dementsprechend war es uns auch wichtig, eben diesen Teil mit einzubeziehen in unser Prozessmodell. Wie eben schon genannt, haben wir uns bei der Entwicklung des Prozessmodells insbesondere auf zwei Autoren gestützt. Das ist zum einen Schumpeter, ein Nationalökonom, der Anfang des 20. Jahrhunderts eine Theorie entwickelt hat und auch den Innovationsbegriff wesentlich geprägt hat. Und er geht davon aus, dass Innovation immer erst retrospektiv eben als solche zu bewerten ist und dass sie in Phasen verläuft. Zum einen ist das am zu Beginn die Inventionsphase, das heißt die Entstehung einer neuen Idee, sozusagen die Erfindung. Dann die Innovationsphase, wo die Erfindung auch umgesetzt wird und erprobt wird. Und dann in der dritten Phase die Diffusionsphase, wo diese neue Entwicklung und Erfindung dann tatsächlich sich auch durchsetzt und flächendeckend verbreitet wird. Somit gilt für ihn die Innovation als nachhaltige praktische Umsetzung einer Erfindung, eben dadurch auch erst die Ex-Post-Betrachtung einer Innovation als solche. Gleichzeitig sagt Schumpeter, dass Innovation eben nicht nur technische Artefakte und neue Konsumgüter, also Produktinnovation sozusagen, betrifft, sondern immer auch Prozesse und Produktionsprozesse beispielsweise und damit auch Veränderungen in Institutionen und Organisationen sowie im Verhalten mit einbezieht. Und diese offene Definition von Innovation und eben nicht Beschränkung auf alleinige Produktinnovationen war für uns auch nochmal wichtig mit Blick auf Übertragbarkeit in die soziale Arbeit, in den Kontext der sozialen Arbeit, weil es eben auch Konzepte, Verfahren und Strukturen mit einbezieht. Und was für uns nochmal an dieser Theorie hilfreich mit Blick auf unsere Fragestellung war, war, dass Schumpeter den Innovative Entrepreneur als Innovationsakteur benennt und ihm eine große Rolle zuspielt und somit auch zugeordnet werden kann, wer sozusagen als Handelnder und als Steuernder in Innovationsprozessen in den Fokus genommen werden sollte. Und das war für uns an der Stelle eben mit Blick auf unsere Fragestellung relevant, dass wir dann eben nicht von dem Entrepreneur, sondern eben von Organisationen als Akteure in Innovationen gesprochen haben. Schwierig an diesem Konzept ist eben, dass es sich auf die Logik und Struktur des erwerbswirtschaftlichen Marktes bezieht und eben nicht die Besonderheiten der Sozialwirtschaft berücksichtigt, weil Schumpeter beispielsweise sehr hervorhebt, dass die Innovation eben auch den Wettbewerbsvorteil für das Unternehmen erhöht und daher der Unternehmer aus dieser Motivation heraus die Innovation auch vorantreibt. Vor diesem Hintergrund haben wir neben dem Innovationskonzept Schumpeters uns an einem weiteren Innovationskonzept orientiert, und zwar an dem von Anne Papenblaser, die eine sozialarbeitswissenschaftliche Herangehensweise hat und die quasi den Grundstein gelegt hat auch für die Innovationsforschung in der sozialen Arbeit aus unserer Sicht. Sie hat im Jahre 2011 ihr Buch veröffentlicht, ihre Dissertation Innovation in der sozialen Arbeit zur theoretischen und empirischen Grundlegung eines Konzeptes, und der Titel beschreibt es schon ganz gut. Und zwar ist sie in ihrem Vorgehen so vorgegangen, dass sie zum einen eine umfassende Literaturrecherche betrieben hat und auf dieser Grundlage eine aus unserer Sicht herausragende Systematisierung bestehender Innovationskonzepte in verschiedenen Disziplinen geleistet hat und das zusammengefasst hat in 5 Merkmalen von Innovationen. Und was sie dann schließlich gemündet hat in einer Definition von Innovationen in der sozialen Arbeit. Die sehen Sie jetzt hier. Und zwar sind für sie Innovationen in der sozialen Arbeit Konzepte, Verfahren und Organisationsformen, die einen Mehrwert für Adressatinnen und Adressaten erzeugen. Und zwar basieren diese auf neuem oder neu kombiniertem Wissen und sind in intendierten und kooperativen Prozessen entwickelt. Diese Definition von Innovation war eben notwendig, weil es sie bisher noch nicht gab im Kontext der sozialen Arbeit, und somit schafft sie den Transfer und die Nutzbarmachung auch dieses Innovationsbegriffs in der sozialen Arbeit, wo der auch schon vorher natürlich genutzt wurde, aber eben, das hat auch ihre empirische Überprüfung gezeigt, das Innovationsverständnis oder die Innovationsverständnisse, muss man eigentlich eher sagen, sehr weit auseinandergegangen sind, weil es eben keine theoretische Fundierung dazu gegeben hat und der zwar durchaus strategisch im Alltag genutzt wurde von Professionellen der sozialen Arbeit, aber eben nicht wissenschaftstheoretisch fundiert, was aber Grundlage ist für eine Innovationsforschung. Sie hat eben auf der Grundlage ihrer Literaturrecherche 5 Merkmale von Innovation herausgearbeitet. Zum einen die Neuheit der Innovation, die Neuartigkeit, also nicht nur, dass etwas neu ist, sondern auch, dass es neu gedacht wird in einer anderen Art und Weise. Die Relativität, die Unsicherheit als Merkmal und das Erzeugungsgeschehen bzw. die Plastizität. Und diese 5 Merkmale waren für uns auch nachher nochmal wichtig mit Blick auf die Operationalisierung, die wir vornehmen mussten bei der Entwicklung unseres Fragebogens. Also um das überhaupt messbar zu machen, brauchen wir eine Grundlage und haben eben diese 5 Merkmale nutzen können, um das für uns zu operationalisieren, unsere Fragestellung. Und dazu hat Papenblaser auch die empirische Überprüfung ihrer Definition und ihres Konzeptes auch vorgenommen, in einem Rahmen einer qualitativen Studie, und hat damit auch einen Grundstein für uns gelegt und für unsere Arbeit oder Ansatzpunkte geschaffen für die empirische Überprüfung unseres theoretischen Modells. So, und von daher haben wir auch mit Blick auf die empirische Überprüfung Aspekte nutzen können aus ihrer Arbeit. Schwierigkeiten hatten wir mit zwei Aspekten, mit Blick auf das Innovationskonzept von Papen Blaser. Und zwar wird aus unserer Sicht das institutionelle Spannungsfeld, in dem Innovationen in der sozialen Arbeit passieren, nicht ausreichend dargestellt. Und dieses Spannungsfeld erzeugt sich eben dadurch, dass es verschiedene Stakeholder gibt mit verschiedenen Interessen, die möglicherweise sogar widersprüchlich sind, in denen Innovationen eben erfolgen müssen. Das heißt, der Kostenträger hat ein anderes Interesse als die Adressatin möglicherweise oder einen anderen Fokus, die Organisation auch, die Mitarbeiter, die in der Organisation arbeiten, ein anderes. Und die Allgemeinheit hat vielleicht auch nochmal ein anderes. So. Und dieses Spannungsfeld muss eben auch mit Blick auf Innovationsprozesse berücksichtigt werden, weil es eine Besonderheit ist. Das gibt es in der Form und in der Komplexität eben in einem erwerbswirtschaftlichen Markt nicht. Genau. Und zum anderen wurde in ihrem Konzept allgemein von Innovationen in der sozialen Arbeit gesprochen, aber eben kein Akteur besonders hervorgehoben, der für die Steuerung und Planung von Innovationsprozessen eine Rolle spielt. Genau, und das war mit Blick auf unsere Fragestellung und auch mit dem fortgesetzten Ziel quasi, dass unser Anliegen war, mit unserer Forschung auch einen Grundstein legen zu können, dass zukünftig Empfehlungen gegeben werden können, wie Innovationsprozesse in Organisationen eben sinnvollerweise gestaltet oder auch gemanagt werden können und welche Voraussetzungen dafür geschaffen werden können und wie Prozesse möglichst gesteuert werden sollten, damit die Erfolgsaussicht besonders gut ist. Und vor dem Hintergrund war es für uns eben auch nochmal wichtig, auch tatsächlich einen Akteur oder eine Akteurin benennen zu können. Und das ist eben in unserem Falle mit Blick auf unsere Fragestellung die Organisation der sozialen Arbeit. Vor dem Hintergrund unserer Literaturrecherche und den Ergebnissen dieser Recherche sowie auch den Kritikpunkten, die uns dabei deutlich geworden sind an bestehenden Konzepten und Definitionen, haben wir dann unser eigenes Innovationsprozessmodell entwickelt, indem wir diese Aspekte genommen haben, verschiedene, und die weiterentwickelt haben. Also zum einen eben Schumpeter mit seinem Prozess- bzw. Phasenmodell und der Idee des Entrepreneurs sowie Papen Blaser mit ihrer Definition von Innovationen in der sozialen Arbeit sowie ihre empirischen Ergebnisse, die ersten, und auch das empirische Vorgehen sozusagen, was für uns nochmal sehr hilfreich war, um unser eigenes empirisches Vorgehen auch zu planen. Und als drittes, was noch nicht benannt wurde, die Kontingenztheorie bzw. auch der situative Ansatz genannt. Das meint eben, dass Organisationen sich immer auch in einem Umfeld bewegen, auf das sie reagieren, und dass von daher, dass es eben nicht das eine idealtypische gibt, sondern dass es immer auch eine situationsbezogene Steuerung braucht. Und auch das wollten wir eben abdecken oder zumindest einbeziehen in unser Prozessmodell, was im Folgenden von Katharina Hutter vorgestellt werden soll.
Ja, genau. Also stelle ich jetzt unser Prozessmodell von Innovation in Organisation der sozialen Arbeit dar. Zu Beginn erkläre ich einmal die Begriffe, die Sie sehen: Diffusion, Invention, Innovation. Diese drei Begriffe benutzt auch Schumpeter, von dem wir in der Folie vorher schon gehört haben, für sein Innovationsmodell. Wir haben diese drei Phasen, die Schumpeter beschreibt, auch in drei unterschiedlichen Phasen dargestellt, da wir uns an jenen orientiert haben. Aber wie man erkennen kann, haben wir daraus einen ausdifferenzierteren Innovationskreislauf entwickelt. Die unterschiedlichen Farben bei den drei Begriffen lassen sich dann auch auf die unterschiedlichen Farben der Pfeile, die die Phasen verbinden, zuordnen. Zum Beispiel der Übergang von Planung zu Pilot ist mit einem blauen Pfeil markiert.
die Planung an sich ist noch Teil der Invention, der Pilot wird aber zur Innovation. Deswegen ist dieser Übergang mit dem blauen Pfeil dargestellt, weil sich dieser Prozess, also dieser Übergang schon zu der großen Überschrift bei Schumpeter der Innovation zuordnen lässt. Außerdem haben wir um unseren Kreislauf einen Kreis gezeichnet, der soll darstellen, dass es sich halt um ein Prozessmodell innerhalb von Organisationen der sozialen Arbeit handelt. Sie erkennen auch, dass es zwei Pfeile gibt, die aus dem Kreislauf hinausgehen, die Dissemination, die Durchsetzung und die Durchsetzung und Anerkennung. Zu diesen zwei Pfeilen werde ich am Ende der Folie noch etwas erklären. In der Folie vorher ist schon erklärt worden, dass Organisationen nicht im luftleeren Raum handeln, sondern auch an eine Umwelt gebunden sind. Die erkennen wir hier noch nicht. Das wird auf der nächsten Folie etwas klarer. Da werde ich auch noch was zu erzählen. Auf dieser Folie konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf den Prozess innerhalb der Organisation der sozialen Arbeit. Da es sich bei unserer Darstellung um einen idealtypischen Kreislauf handelt, haben wir auch einen Anfang. Unser Anfang wäre die Krise. Die Krise ist nämlich der Anstoß für einen Innovationsprozess im besten Falle, denn Krisen werden durch veränderte Bedarfe der Zielgruppe, veränderte Bedarfe, andere Zielgruppen oder auch Gesetzesänderungen hervorgerufen. Und das sind Geschehnisse, auf die Organisationen reagieren müssen. Deswegen haben wir das als Anfangspunkt genommen und auch den Begriff der Krise gewählt, der zwar negativ konnotiert ist, aber auch etwas Positives beinhalten kann, denn Krisen sorgen auch für einen Neuanfang und in unserem Prozess im besten Falle für den Anstoß eines Innovationsprozesses. Gefolgt auf die Krise kommt die kritische Analyse. Wir haben innerhalb unseres Forschungsprojekts interdisziplinär uns an interdisziplinärer Literatur bedient. Also wir haben nicht nur Literatur aus der sozialen Arbeit oder der Wirtschaft, sondern auch aus dem Projektmanagement gelesen. Und dabei ist uns das Instrument der SWOT-Analyse des Häufigeren begegnet. Und wir halten dieses Instrument für sinnvoll, um eine kritische Analyse durchzuführen. Bei der SWOT-Analyse handelt es sich einmal darum, die Stärken und Schwächen, die innerhalb einer Organisation vorhanden sind, aufzuzeigen, zu benennen und sich vor Augen zu führen. Und zum Weiteren sollen die Chancen und Risiken, die außerhalb der Organisation, also in der gerade eben schon erwähnten Umwelt liegen, dargestellt, sich vor Augen geführt werden und beachtet werden. Das Ziel der SWOT-Analyse ist, dass wir am Ende eine Risikoabschätzung haben und auch wissen, welche Interessen oder welche unterschiedlichen Interessen die Stakeholder verfolgen, um diese berücksichtigen zu können. Auf die kritische Analyse folgt dann in unserem Kreislauf die Ideenentwicklung. Bei der Ideenentwicklung handelt es sich da nicht nur darum, Ideen innerhalb der Organisation zu entwickeln, sondern auch Interessengruppen und Stakeholder in diesen Prozess mit einzubinden, damit man, wie in der vorherigen Phase schon angedeutet, die unterschiedlichen Interessen berücksichtigen kann. Am Ende der Ideenentwicklung war es uns auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass nicht alle Ideen verfolgt werden können und auch nicht alle Ideen verfolgt werden sollten, sondern wir haben uns das Instrument der Evidenzbasierung genommen und es angewendet, um Ideen bewerten zu können. Und zwar geht es bei der Evidenzbasierung darum, die drei Komponenten, und zwar den Stand der Wissenschaft, die Erfahrung der fachlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch die Wünsche und Interessen der Zielgruppen sich vor Augen zu führen und daran zu messen, welche Ideen sinnvoll und verfolgungswert sind. Nach der Ideenentwicklung folgt die Planung. Auch hier gibt es wieder viel Literatur zur Planung innerhalb des Projektmanagements. Bei der Planung ist es wichtig, dass sie sorgfältig und detailliert vorgenommen wird, denn je besser die Planung, desto höher sind die Wahrscheinlichkeiten, dass sich die Idee durchsetzt und vor allen Dingen umsetzen lässt. Anstatt wie gewohnt nach der Planung direkt zur Umsetzung zu gehen, haben wir in unserem Prozessmodell den Piloten als Phase und die Pilotevaluation als zwei Phasen zwischengeschoben, denn Bei den Piloten geht es darum, dass wir die Idee, die wir haben, eben vorher einmal erproben, um damit auch die Vulnerabilität der Zielgruppen zu berücksichtigen und nicht einfach etwas zu tun, ohne das vorher ausprobiert zu haben und zu wissen, wie die Zielgruppen damit umgehen können und reagieren. Deswegen war es uns wichtig, dass wir ein Pilotprojekt haben, um zu erproben, wie gut die Idee ist und diesen Piloten auch zu evaluieren, damit wir im Nachgang sehen können, damit die Organisation im Nachgang sehen kann, wo es noch Verbesserung bedarf und wonach gesteuert werden muss. Wenn diese zwei Phasen abgeschlossen sind, folgt die Umsetzung und der Evaluationsbericht. Bei der Umsetzung handelt es sich dann wie beim Piloten nur halt nicht mehr in einer Erprobungsphase, sondern im echten Leben um die Umsetzung der Idee. Und nachdem man die Idee umgesetzt hat, sollte man sich überlegt haben, ab welchem Zeitpunkt man dann den Evaluationsbericht schreibt. Das soll bedeuten, dass wir nicht einfach so lange umsetzen, bis irgendwas Neues passiert, sondern wir setzen die Idee um oder die Organisation setzt die Idee um und nach einem vorher abgesprochenen Zeitraum wird ein Evaluationsbericht geschrieben. Bei dem Evaluationsbericht handelt es sich um die Dokumentation des vorher beschriebenen Ablaufes, also die Begründung, warum welche Idee von wem und wie umgesetzt worden ist. Diese Dokumentation ist erstens zur Begründung gegenüber den Kostenträgern wichtig, damit diese auch nachvollziehen können, wie eine Idee entstanden ist, warum sie weiterverfolgt worden ist und wieso sie finanziert werden sollte. Außerdem führt eine gute und fachlich fundierte Begründung zu weniger Widerstand gegen diese Idee. Also es ist wahrscheinlicher, dass Stakeholder, Interessengruppen und die Zielgruppe Interesse haben an der Idee und daran mitzuwirken. Deswegen ist es wichtig, dass man einen Evaluationsbericht schreibt. Außerdem ist der Evaluationsbericht wichtig, damit die Idee zukunftsfähig bleibt und umgesetzt, also weiterverfolgbar bleibt. Dazu ist auch zu sagen, dass wir hier an dem interessanten Punkt in unserem Kreislauf sind, denn einmal geht es jetzt weiter zur Infusion oder aber auch zur Dissemination. Und zwar ist das der Zeitpunkt, wenn die Idee sich durchgesetzt hat, also die Dissemination oder auch die Infusion, können wir im Nachgang sagen, ob es sich um eine Innovation handelt oder nicht. Die Infusion findet innerhalb der Organisation statt, also unsere Idee hat sich durchgesetzt und ist zu einer Routine geworden. Genau bei der Diffusion handelt es sich darum, dass die Idee außerhalb der Organisation, also von anderen Organisationen, umgesetzt, abgeguckt, angepasst worden ist und sich durchgesetzt hat. Und bei der Infusion, wie gesagt, handelt es sich um die interne Implementierung unserer Idee, die dann zu einer Routine wird. Dabei ist der Begriff der Routine nicht so negativ zu sehen, wie er vielleicht konnotiert ist, denn Routinen können auch Handlungssicherheiten bringen, was natürlich auch wichtig ist innerhalb der Arbeit. Das ist einfach wichtig für Organisation der sozialen Arbeit und für die Facharbeiterinnen Handlungssicherheiten zu haben. Und Routinen können diese Handlungssicherheit bringen. Nichtsdestotrotz kann die Routine auch dafür sorgen, dass sie eine Krise auslöst. Und da würde dann unser Kreislauf wieder von vorne beginnen. So, jetzt sehen Sie noch einmal unser erweitertes Prozessmodell. Hier sehen Sie jetzt noch einmal den Innovationskreislauf in der Mitte dieser Folie und innerhalb des Kreislaufes sehen Sie den Kreis Organisation und dann sehen Sie außerhalb des Innovationskreislaufes nochmal vier Ovale und das sind die vier Faktoren der Umwelt und zwar die politischen, ökonomischen, technologischen und sozialen Faktoren, die in unterschiedlicher Weise Einfluss haben auf Innovation und auch Organisation und deswegen war uns das wichtig, das nochmal darzustellen, dass zum Beispiel Gesetzesänderungen, also in der Politik wären es Gewerkschaften oder Gesetzesänderungen, rechtliche Faktoren, die Einfluss haben auf Organisation der sozialen Arbeit. Bei sozialen Faktoren wäre es der demografische Wandel oder veränderte Zu- und Abwanderungen in der Gesellschaft. Technologische Faktoren, das ist jetzt auch ganz aktuell bei der Corona-Pandemie ein Faktor, der schon eine große Rolle auch spielt bei der sozialen Arbeit, neue technische Errungenschaften, Formen der Kommunikation, die wir jetzt auch nochmal neu oder die Organisation jetzt nochmal neu für sich entdecken und weiterentwickeln. Und natürlich auch ökonomische Faktoren spielen eine Rolle. Und deswegen war es uns wichtig, das nochmal in der Gesamtheit darzustellen, dass die Organisation halt nicht im luftleeren Raum agieren, sondern auch natürlich abhängig sind und beeinflusst werden von diesen Umweltfaktoren. Und auch innerhalb der Organisation gibt es unterschiedliche Faktoren, deswegen hatten wir auch den situativen Ansatz oder die Kontingenztheorie in unserem Forschungsprojekt mit berücksichtigt. Denn auch Organisationen sind unterschiedlich organisiert oder strukturiert. Es gibt kirchliche Träger in der sozialen Arbeit, es gibt private und staatliche Träger, die in ihrer Strukturierung anders aufgebaut sind. Das hat immer Einfluss auch auf Innovationsprozesse. Es gibt unterschiedliche Kulturen in Organisationen, die auch anders verlaufen und auch anders Einfluss nehmen auf Abläufe in Organisationen. Und auch natürlich die individuellen Faktoren, jeder Angestellte in einer Organisation hat individuelle Faktoren, die dafür sorgen, dass Organisationen anders funktionieren. Das soll in dieser Folie noch einmal klar gemacht werden, damit verdeutlicht wird, wie komplex Innovationsprozesse und das Zusammenspiel von Organisationen und Umweltfaktoren sind. Dann sage ich jetzt noch etwas zum Forschungsdesign. Beim Forschungsdesign haben wir für die einzelnen Phasen spezifisch Messinstrumente entwickelt. Dabei haben wir durch Literaturrecherche eigene Messinstrumente entwickelt. Wir haben uns aber auch auf bereits bestehende Messinstrumente berufen oder die verwendet, um den Fragebogen zu konstruieren. Und der Fragebogen wurde online erstellt und auch online an die Organisation der sozialen Arbeit geschickt. Wir haben dabei die 5 größten Städte NRWs genutzt und die großen Wohlfahrtsverbände, aber auch private Organisationen innerhalb der sozialen Arbeit befragt. Leider, wie gerade eben in der Folie schon einmal angesprochen, leider kam uns Corona dazwischen. Die Pandemie ging praktisch 2 Wochen, nachdem wir angefangen hatten, die Daten zu erheben, los. Und dadurch, dass die Organisationen sozialer Arbeit und die Wohlfahrtsverbände, aber auch die privaten Träger dann ganz andere Sachen hatten, um die sie sich kümmern mussten, mussten wir dann leider unsere Befragungen abbrechen und haben uns dann entschieden, unseren Innovationskreislauf theoretisch darzustellen. Deswegen können wir leider keine empirischen Daten darstellen. Zum Ende unserer Präsentation komme ich jetzt noch zum aktuellen Bezug und zur Diskussion unseres Forschungsprojektes. Der aktuelle Bezug ist natürlich die Corona-Krise und wir haben uns die Frage gestellt, ob die Pandemie als Innovationstreiber gesehen werden kann. Wir haben da im Forschungsteam sehr viel darüber diskutiert, da die Sinnhaftigkeit jetzt sich nicht ergibt, alleine vom Computer darüber zu diskutieren, sind Sie natürlich sehr herzlich eingeladen, sich gerne bei uns zu melden, wenn Sie Interesse an der Diskussion haben, wenn Sie Rückfragen haben zu unserem Forschungsprojekt, zum Kreislauf, zu unserem Vorgehen, zu den Ergebnissen, sind wir natürlich sehr gerne bereit, mit Ihnen in den Dialog zu gehen oder in die Diskussion zu gehen und würden uns über Rückmeldungen freuen. Wir hoffen, dass das Thema für Sie interessant war und freuen uns, wenn Sie sich bei uns melden.
Okay. Ja, vielen Dank für eure Präsentation. Ihr habt ja in der Präsentation unter anderem berichtet, wie der Innovationskreislauf entstanden ist und was welche Teile für die Praxis aktuell vielleicht auch gut nutzbar ist. Habt ihr denn im Rahmen der ganzen Überlegungen Empfehlungen für künftige Studierende? Also was ist vielleicht was, wo ihr sagt, das hat sehr gut funktioniert oder war sehr überraschend in der Umsetzung eurer Forschung?
Was überraschend sehr gut lief, war, dass die Hürden sehr niedrig, also dass es eigentlich keine Hürde ist, auch Wissenschaftlerinnen, in unserem Fall war das die Frau Professor Papanblasa, auch anzuschreiben und da sich nochmal rückzuversichern, das Forschungsprojekt vorzustellen und auch von ihr sich anzuhören, was da vielleicht zu kurz gedacht ist oder was sehr gut gelaufen ist und auch wie sie ihren Forschungsprozess damals angefangen hat, warum sie sich für das Thema Innovation in der sozialen Arbeit entschieden hat. Das fand ich sehr spannend, dass man da auch einen direkten Zugang hat zu Wissenschaftlerinnen, die da schon zu geforscht haben. Also das würde ich gerne für die Studierenden, die da noch, die noch überlegen zu forschen oder den Master zu machen. Das war eine sehr schöne Erfahrung.
Ja, genau. Für mich war auch nochmal besonders interessant, in dem Prozess überhaupt ein neues Modell zu entwickeln. Das war neu für mich. Eben auf der Grundlage von unserer Literaturrecherche ein neues Modell zu entwickeln und das eben auch theoretisch zu begründen. Und bei uns immer wieder die Frage, naja, aber wofür braucht man das Ganze denn jetzt eigentlich? Also selbst wenn man da jetzt ein schönes, idealtypisches Modell entwickelt hat, welchen Nutzen hat das Ganze denn eigentlich? Weil wir das natürlich nicht mit dem Ziel machen, möglichst viel Papier zu produzieren, sondern das Ganze ja auch irgendwie anwendungsbezogen haben wollten. Und da fand ich diesen Entwicklungsprozess ganz interessant bei uns auch in der Gruppe zu erleben, wie das so langsam geboren wurde, und wie interessante Diskussionen auch dabei entstanden sind und eben auch die Diskussion darüber, wofür machen wir das Ganze eigentlich. Und Ziel war es ja für uns auch, dieses Prozessmodell anschließend auch empirisch zu überprüfen. Da hatten wir jetzt aufgrund der Pandemie leider das Problem, dass es da eben schwierig war, entsprechende Organisationen in ausreichender Zahl zu finden, weil uns das da so ein bisschen reingegrätscht ist. Genau, aber nichtsdestotrotz hat es mir nochmal gezeigt, wie wichtig es aber im Endeffekt ist, das Thema einzugrenzen und auch klar zu definieren, was man eigentlich erforschen möchte. Damit man dann auch den Fragebogen entsprechend entwickeln kann und das Messinstrument entsprechend entwickeln kann. Und dazu braucht es eben manchmal diesen theoretischen Überbau, der dann sehr hilfreich ist, um das Ganze konkret zu operationalisieren und auch ja die Voraussetzung letztendlich auch dafür ist. Und dann kann man manchmal darüber streiten, ob das vielleicht kleinkariert wirkt, wie man jetzt welche Innovationsdefinition und welches Konzept zugrunde liegt, aber das macht am Ende in der Fragebogenkonstruktion einen riesengroßen Unterschied. Mhm. Und das war für mich nochmal eine wichtige Erfahrung, auch die zu machen. Also mit den Fehlern, die wir auch begangen haben in der Zeit dazwischen, glaube ich, dass das ein großer Lerneffekt für uns war, auch für weitere Forschungen zum Beispiel oder für weitere Entwicklungen auch. Mhm.
Ja, danke schön für die Einschätzung. Katharina, du hast ja gerade gesagt, dass, oder beziehungsweise Johanna hat das eigentlich gesagt, aber vielleicht magst du dir noch mal kurz was zu erzählen, zu der Frage nach der Datenerhebung. In der Präsentation taucht es ja auch auf, ihr konntet keine Daten erheben oder nicht ausreichend Daten erheben. Woran hat das gelegen?
Das lag Tatsache einfach am Timing. Also wir haben genau mit der Datenerhebung angefangen, ich glaube eine oder zwei Wochen, bevor dann klar war, dass Corona jetzt auch in Deutschland ist und alle, also wir hatten überwiegend auf Führungsebene angefragt, ob an der Befragung teilgenommen wird. Und die waren natürlich dann damit beschäftigt, jetzt auf die Pandemie und deren krassen Einschränkungen zu reagieren und das war überhaupt nicht möglich, da noch an Forschung teilzunehmen, weil es da einfach andere Sachen gab, die wichtiger waren. Mhm.
Ja, okay. Genau, ist natürlich schade, gleichzeitig zeigt es aber ja auch ein Phänomen, was ihr ja beschreibt, nämlich, dass in Krisen sehr schnell gehandelt werden muss und sehr zügig. Das bremst natürlich andere Dinge, in dem Fall leider eure Befragung. Aber eine Frage, die ich euch gerne noch stellen möchte, würdet ihr denn aus eurer Perspektive sagen, dass die Corona-Krise ein Innovationstreiber ist, wenn ihr sagt, Krisen sind Innovationstreiber?
Ich würde also meiner Einschätzung nach auf jeden Fall sehen, dass es ein Innovationstreiber ist, allerdings auch möglicherweise Innovationshemmer. Also ich glaube, es kann beides sein. Es hängt sehr stark davon ab, in welchem Kontext Organisationen sich befinden, welche Ressourcen auch da sind und wie auch das Personal Möglichkeiten hat, auf die neue Situation zu reagieren und auch Dinge zu entwickeln beispielsweise. Also es kann ja auch durchaus so sein, dass durch Hygienevorschriften beziehungsweise auch durch Mangel an Ressourcen einfach auch Zeiten, die für Entwicklung von Ideen und von innovativen Konzepten, dass die gar nicht mehr gegeben ist. So, und ich fand, das war auch ein interessantes Phänomen zu sehen, was, glaube ich, eine Besonderheit auch in der sozialen Arbeit ist, dass es eben immer diesen Anwendungsbezug hat und dass also Personen und Professionelle der sozialen Arbeit eben auch immer in der Situation stecken, dass sie reagieren müssen, ohne ausreichend Wissen eigentlich schon zu haben und ohne absehen zu können, was denn nachher am Ende tatsächlich dabei rauskommt, weil sie eben im Einzelfall direkt auch reagieren müssen und in der Zeit der Corona-Krise vielleicht gar nicht die Zeit dafür da war, auch den Schritt zurückzugehen und diese, wir haben es die kritische Analyse genannt, von außen einzunehmen, weil man schon agieren muss gerade und handeln muss. Und ich glaube, das ist tatsächlich die Herausforderung, in der Organisationen auch tatsächlich da stecken. Und umso wichtiger finde ich aber, sich bewusst zu machen, welche Bedeutung auch die kritische Analyse hat, um die Innovationsprozesse auch planvoll zu steuern und auch um Chancen zu nutzen und Risiken zu minimieren. Genau, und ich glaube, ein Riesentreiber der Corona-Krise sind neue Formate, die jetzt auch plötzlich entwickelt wurden, die vorher sicherlich auch häufig auf Widerstand gestoßen sind, auch, finde ich, zu Teilen berechtigt. Also wenn man jetzt an digitale Angebote denkt, muss man sich natürlich auch immer fragen, wo sind die Grenzen? Aber plötzlich sind Dinge möglich geworden. Ich glaube, Katharina, wir haben gestern noch über einen digitalen Jugendtreff gesprochen, der angeboten wird und der natürlich auch durchaus sehr nah an der Lebenswelt der Jugendlichen dann dran ist, wo Angebote geschaffen werden können, die nicht nur auf den eigenen Raum bezogen sind, wo auch eine Vernetzung stattfinden kann oder auch ein Kennenlernen von Jugendlichen, die sich ansonsten vielleicht nicht getroffen hätten, aber über ein gemeinsames Interesse vielleicht plötzlich kennengelernt haben. Genau, und ich glaube, hätte es vorher deutlich mehr Bedenken gegeben und vielleicht auch mehr Widerstand und plötzlich in der Situation, wo es alternativlos schien.
Okay. Ja, vielen Dank. Ihr zwei als letztes und zum kleinen Abschluss würde ich von euch gerne noch oder würde ich euch noch zwei Fragen stellen. Und zwar erstens, welchen Nutzen für die Praxis der sozialen Arbeit würdet ihr sagen oder welchen Hauptnutzen zieht ihr aus eurem Forschungsprozess oder Forschungsergebnis? Und wie ist euer bisheriges Resümee zu dem Studiengang, den ihr nun mal jetzt ja schon so gut wie absolviert habt? Genau, vielleicht fängst du an, Katharina, und dann kriegt Johanna das Schlusswort.
Alles klar. Also der Nutzen für die Praxis von unserem Innovationsprozessmodell ist natürlich, dass der sehr ausdifferenziert ist. Unser Fragebogen zeigt das auch. Wir haben da sehr spezifische Fragen teilweise auch gestellt, passend zu den einzelnen Phasen. Und ich finde das sehr praktisch für die Organisationen innerhalb der sozialen Arbeit, um auch zu sehen, an welchem Punkt sie jetzt stehen. Weil wir haben natürlich jetzt den idealtypischen Kreislauf dargestellt, aber man kann ja sich in fast jeder dieser Phasen fragen, wo stehe ich gerade und wo will ich hin? Und das finde ich ist sehr praktisch und es ist auch, wir haben uns auch viel durch, also es war ein sehr interdisziplinärer Ansatz, auch in der Literaturrecherche haben wir uns nicht nur mit Management und ökonomischen, sondern natürlich auch mit dem Thema soziale Innovation oder in der sozialen Arbeit stattfindende Innovation beschäftigt und deswegen haben wir auch Management-Elemente drin, die für Abläufe in der sozialen Arbeit auch wichtig sein können, sich das nochmal zu fragen und zu verdeutlichen, wie das gerade angesprochen worden ist. So eine kritische Analyse ist häufig was in der sozialen Arbeit verloren geht. Und das ist sehr wichtig, sich das zu fragen, was kann ich und welche Ressourcen habe ich und wie nutze ich die und was sind Faktoren, die einen Innovationsprozess oder die Entwicklung, Weiterentwicklung einer neuen Idee vielleicht hemmen können. Das finde ich sehr, sehr gut an dem unserem Kreislauf. Und der Master an der Kato, natürlich haben wir jetzt den Forschung und Innovationsmaster studiert. Das hat sich ja jetzt auch nochmal verändert. Bei uns gab es keinen Schwerpunkt zu klinischer oder Jugend und Bildung, sondern das war sehr breit gefasst und ich fand das sehr gut, weil ich nochmal neue Themen gefunden habe, die mich weiter interessieren, die ich auch noch nach meinem hoffentlich baldigen Abschluss des Masters mitnehmen werde. Und das kann ich eigentlich jedem, der nach dem Bachelor noch nicht genug gelernt hat, sehr weiterempfehlen, weil man da relativ frei nochmal entscheiden kann, was einen wirklich, wofür das Herz brennt und wo man sich nochmal mehr reinwuchsen möchte, sag ich jetzt mal so. Lapidar.
Danke sehr.
Ja, genau, Einschätzung zum Nutzen unserer Ergebnisse für die Praxis. Ich glaube tatsächlich, dass das nicht unbedingt direkt so einen großen Nutzen hat. Also ich glaube schon, dass es einen Nutzen hat, aber dass natürlich die Frage ist, wird das in der Praxis direkt so angewandt? Ich glaube, dass das vor allem einen Nutzen hat mit Blick auf Innovationsforschung in der sozialen Arbeit, weil es eben einen Rahmen gibt, in dem man empirisch Dinge erheben kann und die auch einsortieren kann quasi. Also das ist ja wie so eine Rahmung für weitere Forschungen geben kann und auch mit Blick zum Beispiel auf den neuen Master Innovationsmanagement auch eine gute Orientierungshilfe geben kann, um darüber weiter Teile zu untersuchen. Also dass man sich zum Beispiel auf bestimmte Phasen konzentriert, sich die Krise nochmal genauer anschaut. Ich glaube, das erfolgt gerade auch so ein bisschen im neuen Forschungsprojekt der neuen Kohorte. Da wird der Schwerpunkt auch nochmal, glaube ich, zum Teil darauf liegen. Oder dass man sich anschaut, wie werden Pilotprojekte, sollten die gut gestaltet sein? Also dass es quasi so einen Rahmen gibt, der den theoretischen Hintergrund geben kann, um daran weitere Projekte auszurichten. Ich glaube, dass es eher von daher vielleicht so einen indirekten Nutzen geben kann. Aber das hat bisher so ein bisschen gefehlt tatsächlich in der sozialen Arbeit. Wir haben eben in der Präsentation immer wieder über die Unschärfe des Begriffs gesprochen. Und das war tatsächlich auch eine Herausforderung für uns, wo wir lange dran gearbeitet haben und uns auch ein bisschen abgearbeitet haben, um da irgendwie uns gut aufs Pferd zu setzen sozusagen und dann irgendwie voranschreiten zu können. Und ich glaube, dass wir da jetzt eine ganz gute Vorarbeit geleistet haben in der Hoffnung, dass das jetzt für den weiteren Diskurs über die Innovationsforschung in der sozialen Arbeit und gerade auch in Organisationen der sozialen Arbeit zielführend und hilfreich sein kann. Genau, mein Resümee vom Master kann ich gar nicht so genau sagen. Also ich finde, der Riesenvorteil an der Kato ist, dass es eine kleine Hochschule ist und dass viel Gestaltungsspielraum ist. Also ähnlich wie die Katharina das gesagt hat, also dass man auch über die Seminare hinaus Dinge anstoßen und anregen kann und da auch gut unterstützt wird und ein persönliches Verhältnis auch aufbauen kann zu Lehrenden. Das fand ich für mich sehr bereichernd. Ich fand auch die Inhalte sehr bereichernd im Sinne von, dass es auch vielfach Inhalte waren, die mich anfangs überhaupt nicht angesprochen haben, zum Beispiel Management. und wo ich aber jetzt gemerkt habe, wofür das auch sinnvoll und nützlich ist, auch in meiner Arbeit. Also ich dachte immer, das ist für mich gar nicht so relevant, es ist gut, dass andere das machen, aber mich betrifft es ja gar nicht. Und ich fand das aber gerade auch gut, jetzt zu verstehen, wie vielleicht andere Professionen ticken oder andere Vertreter sozusagen, mit denen ich ja auch zu tun habe in meiner Praxis. Genau.
Okay. Ja, herzlichen Dank, ihr zwei, für das schöne Gespräch. Und ich wünsche euch viel Erfolg beim Abschluss des Masters. Du sagst ja gerade hoffentlich baldigen Abschluss. Genau, also viel Erfolg beim Abschluss Arbeit schreiben vor allen Dingen, denn das ist ja das Nächste, was sozusagen auf euch zukommen wird. Und dann verabschiede ich mich. Macht's gut.
Ja, herzlichen Dank für das Interesse.